Atomkrieg oder Frieden? An diesem Scheideweg stand die Welt in der vergangenen Nacht. Gab es einen Putsch gegen Trump, um einen nuklearen Vernichtungsschlag zu verhindern? Oder hat der US-Präsident im letzten Moment seine Niederlage akzeptiert und versucht nun, sie als Sieg darzustellen? Auf 1 analysiert die dramatischen Stunden. Außerdem in dieser Sendung, Russland warnt vor einer möglichen False-Flag-Aktion mit Chemiewaffen. Und Bilderberg-Treffen. Wer fährt dieses Jahr zur Geheimkonferenz der Globalisten? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Im Nahen Osten war die Lage am Mittwoch angespannt, aber erstmals nicht ohne Hoffnung. Bis Redaktionsschluss gab es vereinzelt Kampfhandlungen. Im Wesentlichen wurde die Waffenruhe jedoch eingehalten. Nur Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran, kaum verhohlen, mit einem Nuklearschlag gedroht. Doch wie ist diese dramatische Kehrtwende zu bewerten? Aus Sicht des Iran ist der Waffenstillstand Ausdruck eines umfassenden Sieges. Der Nationale Sicherheitsrat des Landes erklärte, Teheran habe den USA, Zitat, eine historische und vernichtende Niederlage beigebracht. Nach Ansicht des Iran-Kenners Shakib Mohammad Gu wird diese Einschätzung auch von US-Fachleuten geteilt.
Und wenn man sich auch jetzt aktuell die politische Landschaft in den USA anschaut, beispielsweise der Politikwissenschaftler Robert Pape von der University of Michigan, der diese 10 Punkte dann auch in Twitter veröffentlicht hat, die stützen diese Sichtweise durch eine Analyse, wonach die größte strategische Niederlage der USA seit dem Vietnamkrieg darstellt und der Iran nun als Zitat, vierte Weltmacht in Erscheinung trete.
Tatsächlich veröffentlichte Robert Pape nach eigener Darstellung eine von mehreren kursierenden Versionen eines 10-Punkte-Plans. In dieser Variante stehen vor allem finanzielle Forderungen und die Kontrolle der Straße von Hormus im Mittelpunkt. Das staatliche iranische Fernsehen zeigte dagegen eine andere Version. Darin fordert Teheran die Fortsetzung seines Atomprogramms und den Abzug aller US-Kampftruppen. Beide Versionen machen deutlich, Teheran setzt auf eigene Stärke, um neue Angriffe zu verhindern. Das glaubt auch Gu.
Der Sicherheitsrat des Irans wies zudem darauf hin, dass die realen Garantien in der bewiesenen Schlagkraft Irans liegen. Die iranische Führung betont, dass man jegliche Ultimaten der Gegenseite nicht mehr akzeptiert und die USA durch den Druck auf ihre eigenen Infrastrukturen letztendlich handlungsunfähig geworden sind.
Teheran unterstrich diese Position mittlerweile mit diesem Animationsfilm. Er soll die Niederlage von US-Soldaten während der Rettungsaktion eines US-Soldaten am Wochenende zeigen. Diese Kämpfe hätten Washington zum Einlenken bewogen, heißt es im Kommentar. Die Darstellung erinnert auffallend an Kämpfe im Jahre 1980. Damals scheiterte auf ähnliche Weise eine Kommandoaktion des US-Militärs im Iran. Das Ereignis gilt bis heute als Trauma der amerikanischen Iran-Politik. Genau daran will Teheran offenbar erinnern. Was sich in den entscheidenden Stunden in Washington abspielte, ist weiterhin unklar. Auffällig ist, Donald Trump trat öffentlich kaum mehr in Erscheinung. Er kommunizierte überwiegend aus dem Hintergrund. Zunächst erschien auf der Plattform Truth Social eine schriftliche Stellungnahme, eher vage formuliert. Der Tenor, der Iran habe genug, nun könne man in der Straße von Hormus Geld verdienen. Wenig später folgte offenbar ein Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP. Auch das ist ungewöhnlich. Trump tritt sonst meist vor Kameras auf. Darin wollte er vom iranischen 10-Punkte-Plan nichts wissen. Zitat, nun, ich weiß nicht, wir haben viele Punkte. Wir haben ein 15-Punkte-Abkommen, von dem die meisten vereinbart wurden. Wir werden sehen, was passiert. Fakt ist, ein solches Abkommen existiert bislang nicht, lediglich ein 15-Punkte-Plan. Am Nachmittag dann ein weiterer ungewöhnlicher Schritt. Nicht Trump selbst, sondern Kriegsminister Pete Hegseth und die Militärführung traten vor die Presse. Dabei sprach Hegseth von einem umfassenden Sieg der USA. Zu verdanken sei der Erfolg dem abwesenden Präsidenten.
Der Iran stellt seit 47 Jahren eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten und die freie Welt dar. Er ruft zum Tod Amerikas auf, greift unsere Bürger an, tötet Amerikaner und versucht durch Lügen und Erpressung, den Weg zu Atomwaffen zu ebnen. Das ist nun vorbei, nicht unter unserer Aufsicht. Andere Präsidenten haben Zeit verstreichen lassen und das Problem immer weiter aufgeschoben. Präsident Trump hat Geschichte geschrieben. Kein anderer Präsident hat bislang den Mut und die Entschlossenheit dieses Oberbefehlshabers gezeigt. Präsident Trump hat diesen Moment herbeigeführt. Der Iran hat um diesen Waffenstillstand gebettelt. Und das wissen wir alle.
Auffallend war, Hexes vermied jeglichen Hinweis auf die bevorstehenden Verhandlungen. Den 10-Punkte-Plan des Iran erwähnte er mit keinem Wort. Die Aufgabe des Kriegsministeriums sei erfüllt. Damit gibt es aus Washington bislang nur eine militärische, aber keine politische Stellungnahme. Beide Seiten bewerten die Lage also völlig unterschiedlich. Doch wie realistisch sind unter diesen Umständen erfolgreiche Verhandlungen? Der Publizist Hermann Plopper zeigt sich pessimistisch. Er sagt, wenn man die Forderungen der USA und des Irans miteinander vergleicht, so wird klar, eine Einigung ist von der Sache her unmöglich. Also erleben wir wohl eher eine kleine Verschnaufpause, bevor das Gemetzel weitergeht. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens rät zur Vorsicht bei schnellen Bewertungen. Gleichzeitig sieht er den Iran derzeit im Vorteil mit möglichen Risiken. Wörtlich erklärte er, die USA haben keine Niederlage wie in Vietnam erlitten, aber eine Demütigung wie in Korea. Offen bleibt die Frage, gibt es in Washington Kräfte, die Trump zwingen, diese Schmach zu akzeptieren? Weitgehend unbeachtet blieb eine Entwicklung in New York. Dort versuchte Bahrain wenige Stunden vor Ablauf des Trump-Ultimatums eine Resolution im UNO-Sicherheitsrat durchzusetzen. Ziel war eine Öffnung der Straße von Hormuz. Ein solcher Beschluss hätte eine Ausweitung des Krieges völkerrechtlich legitimieren können, zumindest aus westlicher Sicht. Zugleich hätte er Verbündete der USA unter Druck gesetzt, sich zu beteiligen. Die Resolution scheiterte am Veto von Russland und China. Am Dienstagabend schien eine nukleare Eskalation durchaus möglich. In Berlin versammelten sich daraufhin spontan Dutzende Iraner. Sie forderten ein Ende der Kämpfe. Auffällig war, es wurden keine Fahnen gezeigt. Das könnte darauf hindeuten, dass Anhänger und Gegner der Regierung gemeinsam protestierten. Denn beide Gruppen haben unterschiedliche Varianten der iranischen Flagge. Ein Sprecher kritisierte Politik und Medien in Deutschland und warf ihnen doppelte Standards vor.
Wenn das der Ukraine-Krieg, ja, wurde dann sofort bei ersten Tag verurteilt, also bei diesem Krieg wird einfach geschwiegen. Und wenn die Israelis Iran angriefen, da wurde dann auch der Bundeskanzler als Dreckarbeit bezeichnet, was will man verlangen, ja. Man weiß, was da auf den Springer Verlag, die ganze Presse, also denn hier los ist. Ich will nicht von Lügenpresse sprechen, ja, aber die schweigen.
Auf 1 gehört nicht zu dieser Art von Medien, denn wir sind unabhängig dank Ihrer Spende. Und Sie können dafür sorgen, dass das so bleibt. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Mit dem Waffenstillstand im Irankrieg könnte ein anderer Konflikt wieder stärker in den Mittelpunkt rücken, der in der Ukraine. Am Mittwoch erhob Russland schwere Vorwürfe. Demnach sollen westliche Staaten chemische Kampfstoffe in die Ukraine bringen. Der russische Diplomat Wladimir Tarabrin sprach dabei in der Zeitung Izvestia von ausländischen Geheimdiensten. Konkrete Staaten nannte er nicht. Gleichzeitig warnte Tarabrin vor einem möglichen Einsatz solcher Stoffe. Wörtlich erklärte er, die gleichzeitige Lieferung von Giftstoffen und Schutzausrüstung könnte darauf hindeuten, dass groß angelegte False-Flag-Angriffe unter Einsatz toxischer Substanzen im Gebiet der militärischen Sonderoperation geplant sind. Im Fall der vertuschten Vergewaltigung in Berlin gibt es neue Vorwürfe gegen die Linkspartei. Sie kommen von Ali Ertan Toprak, dem Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschland. Toprak hatte bereits zuvor erklärt, ihn würden die Berichte nicht überraschen. Gegenüber auf 1 äußerte er sich nun erneut. Wörtlich sagte er, im konkreten Fall wurde uns aus Gesprächen mit kurdischen Vereinen geschildert, dass Vertreter der Linken selbst betont hätten, man müsse darauf achten, dass der Vorfall nicht von falscher Seite instrumentalisiert werde. Dies, so Toprak, erwecke den Eindruck, dass politische Erwägungen entscheidender seien als der Wunsch nach Aufklärung. Dabei handle es sich nicht um einen Einzelfall. Toprak weiter. Uns erreichen seit längerem Berichte und Beschwerden darüber, dass Teile von Die Linke Neukölln in problematischer Weise mit islamistischen Strukturen kooperieren oder diesen gegenüber zumindest nicht die notwendige kritische Distanz wahren. Der Kampf gegen sogenannte Desinformationen dient immer häufiger als Begründung für staatliches Vorgehen. Auch EU-Sanktionen werden damit legitimiert. Doch nun hat die deutsche Bundesregierung eingeräumt, eine juristische Definition für Desinformation gibt es nicht. Und eine solche Definition ist derzeit auch nicht geplant. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Darin ging es um die Umsetzung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Diese enthalten ausdrücklich Maßnahmen gegen Desinformation. In der Antwort hier heißt es, die Behörden verwenden den Begriff Desinformation lediglich umgangssprachlich und weiter, eine spezifische gesetzliche oder untergesetzliche Normierung dieser Begriffe ist nicht vorgesehen. Kritiker sehen darin ein Problem, denn gleichzeitig will die Bundesregierung weiter gegen sogenannte Desinformation vorgehen, durch Behörden und auf Grundlage nationalen Rechts. Damit könnte die Auslegung des Begriffs faktisch den zuständigen Behörden überlassen bleiben. Unklar ist auch, wie mit Fällen umgegangen wird, in denen sich vermeintliche Desinformation später als zutreffend herausstellt. Eine entsprechende Nachfrage ließ die Bundesregierung inhaltlich unbeantwortet. In dieser Woche soll das Bilderberg-Treffen in Washington D.C. stattfinden. Bekannt wurde der Termin vorab durch NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Er hatte seine Teilnahme öffentlich angekündigt. Wie üblich wird die offizielle Teilnehmerliste erst sehr kurzfristig veröffentlicht. Doch bereits jetzt ist eine nach ersten Einschätzungen nicht unplausible Liste durchgesickert. Demnach sollen unter anderem teilnehmen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EZB-Chefin Christine Lagarde, der Präsident des Weltwirtschaftsforums Borg Brände und IWF-Direktorin Kristalina Georgieva. Genannt werden außerdem die Technologieunternehmer Peter Thiel und Alex Karp von Palantir, sowie der frühere Google-Chef Erik Schmidt. Ebenfalls auf der Liste steht offenbar Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur. Seine Behörde hatte kürzlich einen 10-Punkte-Plan zur Ölkrise vorgestellt. Darin enthalten Homeoffice, Fahrbeschränkungen und weniger Flugverkehr. Auch Medienvertreter sollen eingeladen sein. Vom Springer Verlag wird erneut Vorstandschef Matthias Döpfner erwartet. Aus Österreich könnte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger teilnehmen. Auf 1 bleibt für sie an diesem Thema dran. Die US-Organisation Children's Health Defense warnt vor krebserregenden Chemikalien in Kinderimpfungen. Nach eigenen Angaben wurde in Tests das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in allen untersuchten Impfstoffen nachgewiesen. Insgesamt wurden 5 Impfstoffe untersucht. Den höchsten Wert fanden die Tester bei der Masern-Mumps-Röteln-Impfung des Herstellers Merck. Dort lag der Wert nach Angaben der Organisation um das 25-fache erhöht. Auch der Grippeimpfstoff des Unternehmens Novartis war betroffen. Und weitere Präparate gegen Hepatitis B, Pneumokokken sowie Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten. Die Untersuchung wurde von der Organisation Mumps Across America durchgeführt. Auch das deutsche Paul-Ehrlich-Institut hat bestätigt, dass Glyphosat in sehr geringen Mengen in Impfstoffen nachweisbar sein kann. Das Institut stuft diese Mengen jedoch als unbedenklich ein. Children's Health Defense bewertet die Ergebnisse dagegen deutlich kritischer und warnt vor Gefahren für Kinder. Spektakuläre Wende im ORF-Skandal. Der vormalige Generaldirektor Roland Weißmann soll seine Mitarbeiterin doch nicht sexuell belästigt haben. Dies ergab nun eine interne Untersuchung. Zuvor hatte es bereits Spekulationen gegeben, Weißmann sollte mit konstruierten Vorwürfen der sexuellen Belästigung zur Kündigung gedrängt werden. An Weißmanns Kündigung hält der Staatssender ORF jedenfalls weiter fest. Auch in der Wirtschaft am Mittwoch geht es um den Iran-Krieg. Seine Auswirkungen sind weiterhin spürbar. Noch ist völlig unklar, ob der Waffenstillstand hält. Und auch die Lage in der Straße von Hormuz bleibt unklar. Wie sich der Schiffsverkehr dort künftig entwickelt, ist derzeit nicht absehbar. Bereits gestern, also noch vor den Meldungen zur Waffenruhe, habe ich mit Oliver Hilburger gesprochen. Er ist Vorsitzender der alternativen Gewerkschaft Zentrum. Schlägt sich der Iran-Krieg, also steigende Rohstoffkosten und mögliche Engpässe, bereits bei den Beschäftigten in der Industrie nieder? Sehen Sie da erste Anzeichen für Entlassungen oder sogar Kurzarbeit?
Nein, also die sieht man jetzt noch nicht. Aber was man jetzt schon sagen kann, es reiht sich natürlich ein in viele vorherige Krisen, die wir zeitgleich haben. Von daher ist zu erwarten, dass das Thema die Arbeitsplätze in Deutschland, die Arbeitnehmer in Deutschland noch weiterhin massiv bedrohen wird. Aber man kann es gar nicht mehr unterscheiden, was jetzt eigentlich ursächlich für die Situation der Deindustrialisierung noch herangezogen wird. War es vorher Putin? Ist es jetzt der Iran? Also letztendlich ist es eine Verknüpfung vieler Krisen, viele da davon hausgemacht, die Beschäftigten in Deutschland ausbaden müssen.
Die Folgen des Krieges sind bislang ja vor allem an den Tankstellen sichtbar. In anderen Bereichen könnten sie jedoch ebenfalls spürbar werden, etwa durch steigende Preise im Einzelhandel, auch bei Lebensmitteln. Besonders betroffen sind da natürlich einkommensschwächere Haushalte. Werden die Belastungen also an die Arbeitnehmer weitergegeben? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also unbedingt. Das kann man jetzt schon feststellen. Die Spritpreise, die erreichen täglich neue Höchststände. Das betrifft natürlich im Wesentlichen die arbeitnehmende Bevölkerung, die auf ihr Fahrzeug angewiesen ist. Möchte aber auch nicht verhehlen, das trifft natürlich auch den Rentner. Das trifft auch die Menschen, die auf das Fahrzeug letztendlich angewiesen sind. Und wenn man die Kette weiterdenkt, dann wird es natürlich auch alle betreffen, speziell die halt noch Geld haben. Dass die Lebensmittelpreise sich erhöhen, die Transportkosten werden natürlich überall höher und das schlägt sich natürlich dann irgendwann mal auch nieder in den Preisen, in der Gastronomie, im Lebensmittelbereich, den habe ich erwähnt. Also das hat quasi Auswirkungen auf den ganzen Kreislauf der Wirtschaft, den letztlich der Steuerzahler zahlen wird müssen.
Aus der Politik kommen ja unterschiedliche Vorschläge, zum einen Steuersenkungen, Preiskontrollen, Rationierungen, um nur mal einige zu nennen. Wie stehen Sie als Gewerkschaft zu solchen Maßnahmen?
Ja, auch da muss man vielleicht mal drauf achten, von was reden wir denn eigentlich gerade? Also wenn man quasi ins europäische Ausland schaut, dann sieht man, dass die Spritpreise überall günstiger sind, zum Teil beachtlich günstiger sind. Also kann es an dem alleine nicht liegen. Vielleicht kann ich an der Stelle auch mal dran erinnern, 2/3 des Öllieferanten Deutschlands kommen überhaupt gar nicht über die Straße von Hormuz. Also das heißt, es gibt auch andere Gründe da dafür. Aber letztendlich ist jetzt quasi Eile geboten, weil die Benzinpreise an den Tankstellen von Rekord zu Rekord eilen. Und letztendlich müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden. Und die genannten von Ihnen, das sind natürlich eine Teillösung. Letztendlich ist es so, dass die Beschäftigten, die Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, eine spürbare Entlastung benötigen. So, und ich höre das Argument, wenn quasi die Steuer gesenkt werden, was wir dringend fordern, also der wesentliche Preistreiber für die Benzinpreise ist ja der Staat mit seinen Steuern, mit der CO2-Abgabe zum Beispiel, die ja quasi, je höher der Rohölpreis ist, automatisch mehr Steuereinnahmen generieren. Also da wäre ein dringender Handlungsbedarf, dass man sofort quasi verhindern könnte, indem man diese Steuern aussetzt. Im Übrigen war ja die CO2-Steuer angepriesen, dass sie aufbringungsneutral und kostenneutral für die Bevölkerung sein soll. Also wäre jetzt mal ist ein gutes Zeichen, wenn der Staat sagt, okay, die Kosten, die wir quasi über Steuernahmen einnehmen, die geben wir den Endverbraucher wieder zurück. Jetzt hört man aber das Argument, das würden dann die Konzerne für sich nützen, würde ihre Gewinne noch weiter nach oben treiben. Das ist sicherlich nicht ein ganz falsches Argument. Deswegen gibt es nicht eine Maßnahme, zweite Maßnahme wäre, dass die Ölkonzerne, überhaupt der ganze Ölmarkt, systemrelevant ist für die Wirtschaft, für die Beschäftigten. Und wenn überhaupt der Staat an irgendwelchen Stellen eingreifen sollte, um unter anderem auch die Konzerne an die kurze Leine zu binden, dann wäre jetzt genau der richtige Moment, um den Konzernen auch zu sagen, ihr seid systemrelevant, ihr dürft eure Marktposition nicht ausnutzen. Das ganze Gedönse mit Kartellamtsüberwachung, kein Mensch glaubt mehr daran, weil die Spritpreise sind immer vergleichbar unter den jeweiligen Konzernen. Also wenn überhaupt staatliche Regulierung Sinn machen würde, dann genau jetzt. Früher war das möglich. Helmut Schmidt, ganz weit zurückgegangen, als der Ostblock noch da war. Da gab es eben Ware gegen Rohöl, um quasi als staatlicher Kontrolleur den Einfluss über das Rohöl zu haben und dann quasi in die Privatwirtschaft überzugeben. Das sind alles Instrumente, die man anbringen könnte, wenn man denn wollte. Und das Zweite, oder das Dritte in dem Fall, wir sind auch deswegen abhängig von der jetzigen Situation, weil wir eben zum Beispiel Russland sanktionieren, wo man dann zumindest einen anderen Lieferanten hätte. Und das hätte natürlich auch große Auswirkungen auf die Preisgestaltung des Rohls.
Wenn wir jetzt mal direkt bei den Zapfsäulen bleiben, dann sind wir ja tatsächlich auch in Deutschland aktuell im europäischen Vergleich der absolute Spitzenreiter, was die Spritpreise betrifft. Ja, wenn man mal andere Länder anschaut, Polen, Tschechien, Ungarn und auch Italien, selbst Italien, dort ist der Sprit dann doch um einiges günstiger als in Deutschland. Ja, also da ist sicherlich einiges an Spielraum. Man muss es eben nur wollen von der Politik.
Jawohl.
Ja. Zentrum hat sich ja stets kritisch gegenüber der grünen Transformation positioniert, also gegenüber Energiewende und Elektromobilität. Zeigt die aktuelle Lage nicht gerade die Risiken einer Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit auch eine Schwäche Ihrer Argumentation? Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, kurzfristig gedacht könnte man zu dieser Illusion, zu diesem Irrtum geneigt sein. Ich möchte daran erinnern, die Elektromobilität nur als Beispiel macht uns ja nicht weniger abhängig von Lieferanten, sondern noch mehr abhängig. Also ist die Elektromobilität sicherlich unter dem Aspekt der Reduzierung von Abhängigkeiten der völlig falsche Weg. Aber Sie haben recht, wir haben uns abhängig gemacht von fossilen Energieträgern. Aber auch da muss man den Blick nach hinten richten. Es war 2011, als Angela Merkel, als die damalige Regierung den Ausstieg aus der Atomenergie festgezurrt hat. Und damit sind wir so ziemlich einzigartig auf der Welt als Wirtschaftsnation. Das heißt, wir haben uns quasi in die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern getrieben. Dann haben wir uns den Luxus geleistet, dass wir dann auch noch einer unserer zuverlässigsten Lieferanten von fossilen Energieträgern Russland sanktioniert werden. Und jetzt sitzen wir genau in dieser Falle.
Im Gespräch ging es auch um die Aufrüstung in Deutschland und um die Frage, müssen sich Gewerkschaften gegen den Krieg positionieren? Das vollständige Interview mit Oliver Hilborger finden Sie unter www.auf1.tv. Auf1 informiert Sie auch über die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs. Unterstützen können Sie das mit Ihrer Spende über das Formular gleich unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.